Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast in Hannover. Mein Gesprächspartner ist Markus Egger. Markus, ich weiß gar nicht, ob du das so hören magst, wenn ich das so sage. Ich habe unser Gespräch betitelt vom Musical Star zum Jesus Freak. Findest du dich da wieder? Ist das deine Geschichte?
Ja, also grob gesagt kann man das so sagen. Ja gut, das Wort Star ist ja heute so weit verbreitet. Ich glaube, dieses Star-Feeling hatte ich nicht so gehabt. Wir waren halt Schauspieler bei Hair und das war natürlich das ganz große Musical zu der Zeit damals schon. Und unsere Bekehrung, meine und die ja meiner Mitspieler damals, die auch zum Glauben gekommen sind, das hat natürlich schon sehr viel aufgewühlt und ist auch sehr publik geworden.
Da sprechen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber, Markus. Ich möchte mal anfangen mit einem Zitat, das du mal in einem Interview getätigt hast. Jesus Christus ist für mich der lebendige Gott, der als Auferstandener freundlich, sanft und überwältigend in mein Leben trat, als ich fertig, hoffnungslos und ohne Perspektive war. Die Zeit, über der du da sprichst, die da blicken wir jetzt über 50 Jahre zurück. Du warst damals, glaube ich, gerade mal gut 20 Jahre alt. Bui, dieses Wort von einem jungen Mann, hoffnungslos, ohne Perspektive, fertig. Was war damals los bei dir?
Ja, also es war ja so, dass ich, wie gesagt, es war meine Zeit damals bei Herr. Wir haben natürlich jeden Abend da in irgendeiner Stadt auf großen Bühnen gespielt und das war eigentlich vom Äußeren gesehen, hatte sich damals ein Traum von mir erfüllt, dass ich da überhaupt mitspielen konnte. Mhm. Weil früher, da war ich auch sehr am Fragen und Suchen, wo geht's lang für mich im Leben, wo, und habe gemerkt, ich bin eigentlich mehr ein jemand, der in die Künstlerszene passt, in die Musikerszene. Und dann hat sich für mich diese Tür geöffnet. Und ich habe damals immer gedacht, wenn ich das habe, wenn ich sozusagen das machen kann, was ich gerne mache, was mir liegt und dabei einfach genügend Geld verdienen kann, um zu leben, noch ein paar gute Freunde habe, dann bin ich zufrieden und glücklich. Und das hatte ich jetzt bei Herr. Aber dieses Glücksgefühl ist absolut nicht eingetreten. Wir haben damals, das gehört ja auch zur Geschichte von Herr, und wir Schauspieler haben auch Drogen genommen und das hat viel Auswirkung auf mich gehabt. Ursprünglich mal eben das berühmte High-Gefühl, aber nach dem berühmten Lied auch bei Herr, mit uns geht's immer nur bergab, habe ich auch eigentlich empfunden, dass es innerlich mit mir immer nur mehr bergab ging. Ich bin haltlos geworden und perspektivelos. Phasenweise, ja, depressiv ist ein starkes Wort, aber sehr mutlos geworden und auch von Ängsten geprägt, starken Ängsten geprägt phasenweise. Und ich war einfach sehr am Suchen. Was ist wirklich wahr? Wo geht's lang in meinem Leben? Warum überhaupt lebe ich? Und diese Fragen haben mich umgetrieben, aber ich habe keine Antworten gefunden. So in der Situation war ich. Und ich hätte sicher noch lange herspielen können, aber ich hatte keine Perspektive in dem Ganzen mehr.
Es war ja damals die Zeit des Flower Power. Ich erinnere mich noch an ein Lied von Scott McKenzie, läuft ja heute noch teilweise im Radio, When You're Going to San Francisco. Da ist ja auch von einer neuen Erklärung der Welt für eine neue Generation die Rede. War das auch so deine Suche?
Ja, ich finde immer wieder, die Hippie-Generation, die hat natürlich auch viele Makel gehabt, aber sie hat den starken Punkt gehabt, sie war eine suchende Generation. Sie kam ja, der Hintergrund war ja eigentlich das christliche Amerika und dieses oberflächliche Christentum, was weitgehend praktiziert worden war und wo Kinder sich aufgelehnt haben und nach was anderem gesucht haben, und dann sind sie ja sehr stark in esoterische, respektive in das Wort war eigentlich gar nicht geläufig damals, aber in hinduistische, buddhistische Dinge reingeraten. Die unsichtbare Welt hatte angefangen, eine große Rolle zu spielen. Man hat geglaubt, ja, es gab damals auch den Maharishi Mahesh Yogi, der die transzendentale Meditation hier gelehrt hat, verkündet hat. Das war dieser indische Yogi mit dem langen weißen Bart, war sehr berühmt. Und viele von uns haben da auch in der Richtung geglaubt. Also man war bei Herr eigentlich sehr auf der Suche. Und so war das letztlich schon in der ganzen Gruppe, glaube ich. Und das Musical hat das eigentlich auch zum Ausdruck gebracht.
Hm. Kannst du mal für die unserer Hörer, die jetzt das Musical Herr nicht kennen, noch mal so ein bisschen erklären, worum geht's thematisch?
Der Hintergrund ist eigentlich der Vietnamkrieg damals auch gewesen, mit in den Amerika ja verwickelt war. Und es war einerseits die Geschichte von einem jungen Mann, der eben sich einziehen lassen wollte in den Krieg und der eben in so einer Hippie-Gruppe lebte. Das war so ein bisschen der rote Faden. Aber darüber hinaus wurde eben auch die Denkweise der Hippies in den Vordergrund gestellt. Es ging sehr stark um Freiheit. Freiheit bedeutet frei von jeglichem Zwang. Ich tue das, was ich will und keiner soll mir reinreden. Sehr stark auch sexuelle Freiheit ist da gepredigt worden, ich würde sagen. Was heißt gepredigt worden? Es ist einfach Teil, das ist schon
die Lebenskultur, ne?
Ja, es ist so dargestellt worden als normale Lebenskultur. Und das hat ja in unserer Gesellschaft damals richtig was aufgerissen, ein Stück Tür aufgerissen für das, was wir auch heute haben an dem ganzen Denken über sexuelle Freiheit und jeder kann tun, was er will. Also diese Themen, aber dann eben auch das Übersinnliche, dass man angefangen hat, irgendwie schon spirituell sich auszustrecken. Man hat sich gesehen nach etwas mehr und die Drogen haben dann natürlich, weil es ja bewusstseinserweiternde Drogen waren, man hat da etwas erlebt, was übersinnlich war. Also LSD war dann auch natürlich eine der wesentlichen Drogen, die einem eine übersinnliche Welt geöffnet haben. Da gab es ja diesen Timothy Leary, den Drogenpapst, der also eigentlich gesagt hat, durch LSD kannst du eigentlich Gott begegnen. Mhm. Und das Denken war schon, dass wenn man sozusagen in die Transzendenz, in die Übersinnlichkeit hineingeht, dann begegnet man Gott. Und heute weiß ich natürlich, dass das ein großer Irrweg ist. Und ich habe immer gesagt, die unsichtbare Welt ist wie ein großer Irrgarten. Und wenn ich nicht einen Führer habe, der mich ans Ziel bringt, dann gerate ich unter die Räder in falsche geistliche Bindungen. Das ist ja auch so. Und damals habe ich dann auch begriffen, ja, Jesus gehört natürlich zur unsichtbaren Welt, aber er ist eine ganz andere Dimension und er zeigt uns den Weg zum Ziel. Er ist der Weg zum Ziel.
Verstehe ich dich richtig? Hat da in dieser Suche immer eine Unzufriedenheit mitgeschwungen, bevor du Christ warst? Oder warst du erst auch echt begeistert?
Ja, ich war von Musical begeistert. Ich war natürlich von dem ganzen Leben begeistert, was da drumherum auch passierte. Und in das, sagen wir mal, das Denken, das tiefere Denken, die Philosophie, den Lebensstil bin ich da erst mit der Zeit reingewachsen. Aber es war natürlich einfach auch eine begeisternde Zeit, weil man hatte mit vielen Leuten bekannten Leuten zu tun, mit bekannten Künstlern. Man war halt immer irgendwie gefragt, fast, ja, nicht jeden Abend, aber sehr oft nach der Show ging es noch irgendwo zu einer Einladung, zu einer Party oder irgendwas und, das war einfach faszinierend natürlich, einerseits und auf der anderen Seite eben habe ich ja dann irgendwann gemerkt, es erfüllt mich gar nicht so, wie ich das eigentlich erwartet hatte.
Wie bist du eigentlich in diese Welt hineingekommen? Gab es sowas wie ein Casting damals? Du warst ja sehr jung mit gerade mal knapp über 20 oder um die 20.
Ja, ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen, in der Nähe von Zürich und Ich war ja von klein auf immer gerne gesungen. Ich war ein Begeisterter. Mit 5 Jahren habe ich schon die ersten Schlager von Caterina Valente nachgesungen und bin dann als Teenie ein begeisterter Bravo-Leser geworden. Und Bravo damals, da ging es um Schlager und es ging um Filmschauspieler. Nichts war es nicht so wie später eigentlich. Und ich habe immer Bravo gekauft. Ich habe in dieser Welt gelebt. Habe halt geträumt, na, irgendwann Teil davon zu sein. Und dann hatten wir im Dorf erstmal so eine Beatband gehabt und dann später in Zürich habe ich noch so eine Rockband gehört. Und dann ich habe mal einen Song gehört von Hair am Radio, Aquarius. Das war noch der Song von Fifth Dimension gesungen. Und ich habe den gehört, ich bin völlig ausgeflippt bei dem Song. Das weiß ich, war völlig begeistert. Und dann sagte mir meine Mutter witzigerweise, du, ich habe da am Radio gehört, gibt da so ein Vorsingen für Herr. Sie wusste, dass ich irgendwie am Suchen war und da einsteigen wollte. Meine sehr fromme Mutter sagte mir das damals. Und ja, ich bin dann hingegangen. Das war der Produzent des Musicals, war auch ein Schweizer und der hatte da einen Club in Zürich. Und da fand dieses Casting statt. Da waren nicht nur 800 Leute, die vorgesungen haben. Und ich habe mich erst so als einer der Letzten rangetraut, weil ich immer dachte, ja, ich war immer ein bisschen schüchtern. Und dann habe ich aber Mut gekriegt, weil ich gemerkt habe, ja, so gut wie die kann ich auch noch singen. Und ja, jedenfalls hat es dann geklappt und ich habe da einen Vertrag gekriegt.
Und dann, wie du schon sagtest, bist du also immer mehr in die Szene und auch in das Denken der ganzen Hippie-Bewegung da hineingekommen. Was hat dann eigentlich ein Umdenken bei dir ausgelöst? Wo kam bei dir die Lebenswende?
Also ich war ja weiterhin auf der Suche in Religion, ganz generell. Und habe mich mit Zen-Buddhismus und verschiedenen fernöstlichen Sachen beschäftigt. Und dann gab es ein neues Musical, das ist Jesus Christ Superstar. Und die Musik hat mich sehr begeistert und diese Person von Jesus fing an, für mich ein Stück darin aufzuleuchten. Ich kann das gar nicht konkretisieren, es hat mich einfach ein Stück berührt. Und ich weiß, dann habe ich irgendwann angefangen auch, ich hatte mal ein neues Testament gekauft und habe noch irgendein Büchlein mal gekauft mit Bibelversen und irgendwann zu Weihnachten oder in der Weihnacht eigentlich vor meiner Bekehrung, da sind so einige von diesen transzendentale Meditationsleute sind zur Kirche gegangen. Habe ich gedacht, ihr Heuchler. Und ich bin zu Hause geblieben oder respektive im Zimmer geblieben, da im Hotel und habe da was gelesen, im Neuen Testament. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich weiß, dass es zu mir so gesprochen hat in der Weise, dass ich überrascht war und dachte, das ist ja völlig aktuell, was da steht. Das stimmt und das ist völlig aktuell, was da steht. Ich habe das nicht weiterverfolgt. Und dann haben wir in Basel gespielt. Und in Basel, da waren halt einige Leute dann, Christen, die etwas eine Antwort geben wollten auf manche Fragen, die in Herr ja gestellt worden sind. Es war so eine Gruppe, eigentlich angeleitet von 2 Bibelmissionaren der Basler Bibelgesellschaft. Und die hatten uns angesprochen, Schauspieler angesprochen, hatten auch so ein Traktätchen gehabt. Da stand dann Let the Sunshine In, Jesus. Das war ein Song, also von Herr, Let the Sunshine In. Und sie haben dann dazu geschrieben, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dass er der Sonnenschein ist. Und mein Kollege, der mit mir immer zum Hotel gefahren ist, der ist bei denen hängen geblieben und kam dann ganz begeistert an. Hier, die glauben an die Bibel, die glauben an Jesus. Und ich war ja fromm erzogen und ich war ja eigentlich aus dem frommen Umfeld geflohen. Mir war das alles zu eng in der Gemeinde. Und hab damals gesagt, ja, kann er sein und so. Ja, in der Bibel steht viel Gutes sicher nah. Und es war mir ganz klar, dieses sind so Leute, die wollten dich bekehren. Die wollten uns bekehren.
Man kannte den Laden ja schon.
Ja, es war schon so. Und dann haben die uns zum Essen eingeladen. Und ich hab dann gesagt, ja, und hab dann letztlich zugesagt, ja, ich komme mit. Und hab mir gedacht, ja, ich stelle dann ein paar Fragen, einfach so ein bisschen, die es einfach frommen Leuten dann schwer machen, eine Antwort zu finden und dann werden sie schon irgendwann schweigen. Und das war alles so, dachte, doch ganz anders. Die Wohnung war erstmal ganz anders, als ich gedacht hatte, von der Kultur, vom Stil her. Es hat mich so sehr angesprochen. Sonst fromme Wohnungen fand ich immer irgendwie so ein bisschen kärglich. Und das hatte Stil irgendwie, mit Möbeln, Bildern an der Wand. Das hat mich schon mal angesprochen, das ist eigenartig. Und dann, ja, waren die halt sehr freundlich, nett, haben uns Mittagessen serviert und haben natürlich gleich angefangen, von ihrem Glauben zu reden. Und ich habe dann versucht, so ein, zwei, drei Fragen zu stellen, um die zu verunsichern. Und sie haben dann gesagt, ja, wir wissen ja auch nicht alles, aber eins wissen wir, Jesus lebt und wir leben täglich mit ihm. Und sie haben einfach ein Zeugnis gegeben von dem, was Jesus für sie bedeutet, wie sie mit ihm leben. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich plötzlich tief in meinem Herzen wusste, dieser Jesus in deiner ganzen Suche, dieser Jesus Christus, auf den musst du dich einlassen. Es war für mich klar, ich wollte nicht fromm werden, ich wollte mich nicht auf irgendwas Kirchenmäßiges einlassen. Ich wollte mich auf Jesus Christus so. Na, das war so, das war tief drin. Und dann mein Freund sagte dann irgendwann, ja, wollen wir jetzt noch zusammen beten? Ich weiß gar nicht, wer dazu gekommen ist, von sich aus das Anschlussstoßen. Jedenfalls haben wir dann zusammen gebetet. Und für mich war, mit anderen Leuten zu beten, das hatte für mich ein unangenehmes Gefühl mit sich gebracht, weil ich musste ja bis zur Konfirmation in den sogenannten Jugendbund gehen. Und im Jugendbund wurde dann im Schluss immer noch gebetet. Alle haben gebetet. Aber ich habe nicht gebetet, weil ich einfach, ich wusste nicht, was ich beten sollte. Ich hatte keine Beziehung zu Jesus. Und das war für mich immer sowas von unangenehm, diese Gebetszeiten. Und jetzt war es einfach so, ja, jetzt hatte ich Jesus etwas zu sagen. Und ich habe mir einfach gesagt, Jesus, Herr, ich weiß nicht, nein, ich habe ihn nicht, damals noch gar nicht Herr genannt. Jesus, ich weiß nicht, wo es lang geht in meinem Leben, ich komme nicht klar. Bitte komm du doch in mein Leben, zeige mir, wo es lang geht, so ungefähr. Und ja, und dann sind wir dann abends zur Show gegangen und die anderen Leute hatten so ein bisschen die Stimmung, na, seid ihr gut drauf und so und habt ihr irgendeinen Trip geschluckt oder so und wir wussten natürlich, es war nicht so und haben dann, ich weiß gar nicht, ob wir da schon was von Jesus erzählt hatten. Jedenfalls ging dann in der Garderobe, wurde dann der große Joint zusammengebaut, also so ein Haschisch-Zigarette, wie jeden Abend. Und er hatte damals immer versucht, wegzukommen von Haschisch-Rauchen und hat es nie geschafft. Und dann hat man sich den Joint immer rumgegeben, hat halt dann sich angeturnt, wie man so gesagt hat, für die Show. Und ich war immer ganz schnell da dran, das war mir ganz wichtig. Und den Abend war es einfach völlig anders. Ich bin da gestanden und habe das wie von außen beobachtet, diese Szene. Und habe plötzlich gemerkt, ich bin gar nicht mehr Teil davon. Ich war wie rausgezogen und habe nur gedacht, was machen die da? Und es gab dann so einen Afrikaner, der mit großen, cooler Augen tief hungrig diesen Rauch eingezogen hat und dann wieder ausgeblasen und er sah immer noch so hungrig aus in seinen Augen und dachte, Alter, was ist das denn? Ich gehöre da gar nicht mehr zu und was habe ich denn da gemacht? Also ich habe plötzlich gemerkt, ich muss das nicht mehr und ich will es auch gar nicht mehr. Und meinem Freund ging es ähnlich und wir jedenfalls haben wir uns dann hinter die Bühne zurückgezogen und haben eigentlich für die anderen gebetet. Und an dem Punkt habe ich einfach gemerkt, als ich nicht mehr da an diesen Joint ran musste, habe ich plötzlich gemerkt, da ist was passiert in meinem Leben durch dieses Gebet zu Jesus, der Jesus lebt wirklich. Und von da an ist eigentlich, also Drogen hat nie mehr eine Rolle gespielt in meinem Leben. Ich habe noch ziemlich lange gekämpft, um mit Rauchen aufzuhören, habe gemerkt, wie also Zigaretten rauchen eine brutale Sucht sein kann, aber mit Drogen habe ich nie mehr was zu tun gehabt. Das ist mir auch überhaupt nicht schwer gefallen. Ja, das war die Begegnung mit Jesus und dann haben diese Frauen dann natürlich versucht, sich noch weiter ein Stück um uns zu kümmern. Wir mussten eigentlich dann, glaube ich, schon am übernächsten Tag abreisen und zogen nach Siegen weiter, spielten dann, es war, glaube ich, erstmal eine Pause und dann spielten wir als nächstes in Siegen. Und diese beiden Bibelmissionarinnen, ja, die waren unruhig, haben gedacht, ja, was ist jetzt mit denen? Na, jetzt haben die sich bekehrt Und wir müssen da irgendwie versuchen, dran zu bleiben. Und dann sind die tatsächlich, also in Nacht und Nebel, im wahrsten Sinne des Wortes, nach Siegen losgefahren und haben heftige Pannen da unterwegs gehabt. Und zwar, glaube ich, eben ein schlimmes Wetter. Ich glaube, sogar mit Schneeeinbruch. Und sie sind fast stecken geblieben und wollten eigentlich schon umkehren, hatten aber dann gedacht, na, wir müssen doch nach Siegen weiterfahren. Und irgendwann tauchten die dann morgens bei, also wir am Frühstück saßen im Hotel auf und haben uns überrascht. Ja, und die beiden Frauen hatten praktisch in Siegen dann eine Unterkunft gesucht bei Christen, ne, und gesagt, so und so ist das und diese Herrschauspieler sind hier, könnt ihr uns vielleicht aufnehmen? Und die Halsarmee hat dann gesagt, ja, ihr könnt bei uns wohnen. Und dadurch ist der Kontakt zu der Halsarmee entstanden.
Es gab noch, glaube ich, 4 weitere Personen aus eurem Ensemble, die auch Christen geworden sind.
Ja.
Ja, und stimmt es, ich habe irgendwie mal gelesen, ihr habt dann versucht, irgendwie die Botschaft des Musicals zu verändern und daraufhin hat man euch rausgeworfen oder wie war das?
Die Geschichte ist tatsächlich in Siegen dann passiert. Wir beiden waren da, Peter und ich, die jetzt an Jesus geglaubt hatten und irgendwie bei Herr war man immer offen für was Neues und irgendwo fallen verschiedene dann auch. Das mit Jesus irgendwie waren sie doch irgendwie cool und viele waren ganz offen und der Peter hat in seiner Rolle dann auch schon ein paar Sätze da verändert, wo er kurz was von Jesus eingebracht hatte. Man hat bei Herr auch immer ein bisschen was improvisieren können. Dann gab es in der Show eine Phase, wo man ins Publikum gegangen ist und im Publikum Zettel verteilt hat, die Leute eingeladen hat zu einem großen Be-In. Ein Be-In, das war damals ein Treffen, wo man abends zusammenkam, dann nachtlang zusammen, möglichst im Freien, rumhing und halt Musik gehört, Musik gemacht und Drogen konsumiert. Kommt zum großen Be-In. Da hat man so einen Zettel verteilt. Und wir hatten diese Zettel aus Basel dabei. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und das Let the Sunshine in Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ich weiß nicht, warum wir eigentlich so viele Zettel dabei hatten. Aber jedenfalls haben einige von, es ist doch cool, mal diesen Zettel zu verteilen da unten statt den Be-In-Zettel. Ich glaube, wir haben es 2 Abende sogar gemacht, aber auch am 2. Abend, da ist einfach dann der Produktionsleiter reingekommen nach der Show und ist völlig wütend gewesen und hat gesagt, na, das ist keine Jesus-Show hier und so und halte mal die Klappe von Jesus. Das war ganz radikal und wir haben ja gemerkt, wir spielen da Sachen und vertreten Auffassungen übers Leben, die wir gar nicht mehr vertreten können, sind aber da geblieben, weil wir einfach empfunden haben, ja, wir müssen das von Jesus noch weitergeben und vielleicht finden auch noch andere zum Glauben. Und den Abend aber war es uns irgendwie klar, ja, jetzt müssen wir raus. Und dann haben wir von einem Tag auf den anderen entschieden, wir gehen da raus. Das war eigentlich gar nicht erlaubt. Also darauf stand eine Konventionalstrafe vertraglich. Aber es hat immer wieder mal einzelne Leute gegeben, die sind einfach von einem Tag auf den anderen abgehauen. Ne? Und wir haben dann praktisch auch diesen Bruch gemacht. Und dann ist noch eine Amerikanerin zu uns gekommen. Die sagte dann, ich bin eine getauchte Baptistin, ich glaube, ich muss auch mit euch mitgehen. Und der Halsarmee-Offizier hatte so eine kleine Teestube eingerichtet, wo Herrschauspieler hinkommen konnten und über Jesus reden. Das haben manche auch gemacht. Und zu uns hat er dann gesagt, ja, und wenn ihr mal Probleme habt, dann kommt ihr einfach zu uns. Jetzt hatten wir Probleme und sind zu Halsarmee gegangen. Also damals war für mich dann eben dieser große Sprung von Herr zu Halsarmee so. Ne? War es wirklich ein massiver Kontrast, äußerst massiver Kontrast.
War ja auch, sage ich jetzt mal, auch rein vom Äußeren ziemlicher Kontrast. Ich stelle mir vor, so ein Ex-Hippie da im frommen Siegerland und dann die Heilsarmee mit ihren Uniformen, das war ja eine ganz andere Welt, ne?
Ja, natürlich, natürlich. Ich komme gerade mal drauf zurück. Aber durch diese Teestube waren ein Pärchen, Peter und Paula eben, die haben wirklich auch dann ihr Leben für Jesus geöffnet und die haben praktisch dann ihren Vertrag zu Ende gespielt und sind ein paar Wochen später auch dann zur Halsarmee dazugekommen, sodass wir letztlich 5 Personen waren. Natürlich dann dieser Sprung von Herr zur Halsarmee, das war schon kulturell ein Clash sozusagen. Wir haben da völlig einfach gelebt. Wir haben samstags dann den Raum sauber gemacht und die Stühle gestellt. Und dann sonntags haben meistens noch irgendwie einen Beitrag gebracht, vielleicht im Halsarmee-Gottesdienst. Aber die Lieder waren natürlich völlig vom Stil her, ne? Überhaupt nicht unser Stil. Und ich kann mich erinnern, da gab es dann so zwei alte Schwestern, die spielten Gitarre und das waren so das Einsatzteam, ne? Die so knallhart auf der Gitarre, bretthart ihre frommen Lieder gesungen hatten und innerlich hat es vom Stil her alles in uns gekrümmt. Die waren so ein bisschen strengere Schwestern, wenn der Heilsarmee-Offizier ein ganz großherziger Mann war. Aber für mich im Nachhinein zu sehen, dass eben einfach der Glaube an Jesus über die kulturellen Unterschiede hinweg, dass dieser Glaube an Jesus uns verbunden hat und das letztlich keine Rolle mehr gespielt hat. Wir haben uns auf den Stil eingelassen. Wir wären eigentlich fast sogar noch heilsame Leute geworden. Dieser heilsame Offizier versuchte dann sozusagen eine Jugendbewegung durch uns einzuführen in der Heilsarmee. Aber letzten Endes hat sich das dann doch nicht so gefügt. Und
du hast auch kurze Zeit mal Uniform getragen, ne?
Ja, es war dann nicht eine es war dann nicht die typische Heilsarmee-Uniform, sondern ein Mensch, der viel Geld hatte offenbar, der hat edelste Uniformen für uns schneidern lassen, so ein bisschen jugendlicher, mit so einer Pelerine auch, also so einem Umhang, ne? Auf eine Art sah es schick aus, aber es war überhaupt nicht mein Ding. Ich war absolut kein Uniformenmensch. Aber wir haben das eine Zeit lang tatsächlich getragen. Und später tat es mir ein bisschen leid darum, dass dafür so viel Geld ausgegeben worden ist.
Schön. Ja, irgendwann nahm dann die Heilsarmee-Zeit ein Ende und da spielt dann ja Achim Schneider hier aus Hannover eine wesentliche Rolle, glaube ich, ne?
Ja. Ja, es war so, also in verschiedene Richtungen sind wir auseinandergegangen. Einige sind zur Jugend mit einer Mission gegangen, haben eine Jüngerschaftsschule gemacht. Die Paula ist in eine andere Organisation gegangen und ich habe damals mich sehr erholungsbedürftig gefühlt. Ich habe mich sehr kaputt gefühlt und damals habe ich auch den Eindruck gehabt, also ich habe eine Macke weg und ich werde nie mehr wirklich so richtig fit werden. Einfach von dem ganzen Leben, was ich geführt hatte da. Und die Heilsarmee hatte dann mir angeboten, dass ich nach Schleswig-Holstein gehen konnte, da nach Plön, da hat er an den Plöner Seen, hatte die Heilsarmee so ein Kindererholungsheim. Und da habe ich dann sommerlang mitgearbeitet und habe dann in einer Fischerhütte gelebt. Und es war super für mich.
Hört sich romantisch an.
Ja, ich habe mich damals sehr gut erholt. Irgendwann habe ich durch den Günther Klempnauer, der war damals Religionslehrer in Siegen, mit dem haben wir gute Kontakte gehabt, und den habe ich dann eines Abends mal getroffen. Der hatte eine Freizeit am Timmendorfer Strand. Und mit dem habe ich einen Abend lang spaziert, auf und ab gegangen. Und er hat mit mir geredet über Jesus. Und da habe ich wieder einen klaren Blick gekriegt. Und dann war klar irgendwo, ja, es musste für mich weitergehen. Und in der Phase kam dann der Achim Schneider ins Spiel, der von dieser ganzen Herrgeschichte gehört hatte. Der war ein Evangelist, der hier in Hannover in der Szene, auch in der Jugend und, sagen wir mal, randständigen Szene als Evangelist gearbeitet hat. Er wollte eine Teestube anfangen hier am Rand vom Rotlichtviertel hier in Hannover. Und der hatte mich dann aufgestöbert da oben und hat mich mal eingeladen nach Hannover. Und da habe ich mich entschieden, nach Hannover zu gehen tatsächlich. Und in dieser Teestubenarbeit mitzuarbeiten.
Erzähl noch ein bisschen über diese Arbeit. Wie sah die genau aus? Was für Menschen sind da zu euch gekommen? Seid ihr zu den Menschen gegangen auf die Straße? Wie war das?
Es war einfach sehr spannend. Wir haben mit einer kleinen Gruppe Leute damals angefangen. Und wir hatten diese Teestube praktisch am Nachmittags dann. Und bis Mitternacht in der Regel haben wir die aufgehabt. Und es gab eigentlich nur Tee und Zucker und Milch. Und da konnte man dann sitzen und es waren mehrere Räume. Es gab auch eine Bücherei mit christlichen Büchern und einen Gebetsraum und so. Es war räumlich recht großzügig, aber wir haben immer eine kleine Gruppe angefangen. Und es sind dann auch verschiedene Leute dazugekommen, die zum Teil schon gläubig waren, die aber Interesse hatten an dieser Arbeit. Und wir haben dann Leute eingeladen auf der Straße, haben mit Traktaten, wir haben eigene Traktate gedruckt, unsere Zeugnisse gedruckt und so. sind sehr viel am Flohmarkt auch gewesen, sehr nah bei der Teestube, aber auch Samstag immer der Flohmarkt, sind mit den unseren Gitarren dahin, haben gesungen, andere Leute haben sich dazugesetzt und na, mit denen, die offen waren, haben wir Gespräche geführt. Oder wir haben zum Beispiel auch bald bei jedem größeren Rockkonzert, was gab da in den Niedersachsenhallen, haben wir fast für jedes Rockkonzert extra Traktate gemacht und haben die da verteilt und Leute eingeladen. Und dadurch sind viele Leute dazugekommen. Und ja, wir haben erlebt, dass einfach viele Leute aus der Drogenszene tatsächlich damals zum Glauben gekommen sind und ja auch rausgekommen sind aus den Drogen. Die Eltern von einem Mitarbeiter, die wohnten in Neustadt, und die hatten ein Haus und hatten die sich dann auch eine Drogenreha anzufangen. Und dann konnten wir ja auch Leute, die also eine Reha brauchten, konnten wir dahin vermitteln. Und es entstanden verschiedene Wohngemeinschaften, wo man Leute, die kein Zuhause hatten, die sich bekehrt hatten, aufnehmen konnte und die ein Stück begleiten konnte. Also das hatte eigentlich ganz viele Facetten. Wir haben nur später ein Lädchen gehabt unten in der Passerelle, wo wir auch Produkte verkauft haben, die zum Beispiel in einer Reha entstanden sind, oder wo wir eben die christliche Bücher verkauft haben. Also das hat ganz, ganz viele Facetten gehabt, diese Arbeit. Und also gemeinsamer Gesang hat eine große Rolle gespielt. Wir sind auch viele neue Lieder entstanden, also mit, wir haben Gitarre gehabt und Bongos und so Rasselinstrumente. Und haben dann öfter auch vor der einen oder anderen Diskothek gespielt, abends. Und es war immer so ein bisschen dann das Gefühl, es wäre doch eigentlich cool, wenn wir da in der Diskothek spielen könnten, wenn wir nicht nur da draußen stehen, sondern wenn wir Musik machen könnten, die da drinnen auch akzeptiert ist. So, ne? Und daraus ist eigentlich dann auch eine Rockband entstanden. Die Semaia, die ja dann auch über viele Jahre, über mehr als 10 Jahre existiert hatten, wo wir immer als Band immer versierter wurden, bekannter wurden und in sehr vielen Clubs spielen konnten.
Ja, und dann hören wir noch mal in einen Titel rein. Der ist jetzt nicht von Semaia, aber von Noahs Band, wo du auch gesungen hast. Und das Lied heißt »Jesus stillte den Sturm«.
Jesus stillte den Sturm, auf dem Meer, und Wind und Wellen gehorchten ihm. Jesus stillte den Sturm, auf dem Meer, und Frieden war da. Längst waren die Wellen groß wie Berge und bedeckten schon das Boot. Unbändig peitschte der Sturm auf das Meer, groß schien die Not. Und ich habe auch erlebt, wie Jesus Stürme stillt, als das Toben der Dämonen mich mit Finstern Sturm auf dem Meer, und Wind und Wellen gehorchten ihm. Jesus stillte den Sturm auf dem Meer, und Frieden war da. Längst waren die Wellen groß wie Berge und bedeckten schon das Boot. Unbändig peitschte der Sturm mehr, groß schien die Not. Jesus können wir vertrauen, in aller größten Not. Er will uns alles geben, denn er gab sich ja selbst in den Tod. Und der andere, der Satan, der hat sich nur
Ja, Markus, was für Stürme waren das denn damals? Worüber hast du denn da gesungen? Du hast mir im Vorfeld unseres Gesprächs verraten, da ging es richtig handfest zur Sache, ne?
Ja, es gab schon heftige Erfahrungen damals in dieser Teestubenzeit. Wir hatten ja mit wirklich schwierigen Leuten zu tun, haben auch schon Erfahrungen gemacht mit einfach der Welt des Widersachers ganz massiv. Muss vielleicht dazu noch sagen, ich habe die ganze erste Zeit, als ich an Jesus geglaubt habe, habe ich nicht geglaubt, dass es den Teufel wirklich gibt. Ich hatte immer gedacht, ja, das ist so eine Figur, die baut Gott so für uns auf, damit wir zu ihm kommen, so die Richtung. Und in der Teestube habe ich dann davor schon Erlebnisse gehabt, dass jemand, der schwerst okkult belastet war, und wir wussten gar nicht so richtig, was mit ihm war. Wir hatten mit ihm gebetet und der ist völlig ausgerastet und ist eine absolut finstere Szene abgelaufen, wo ich gemerkt habe, dieser Mensch ist von einer finsteren Macht beherrscht und getrieben und völlig unkontrolliert. Und da habe ich realisiert, dass es diesen Widersacher wirklich in Person gibt. Und dann haben wir auch eben mit anderen schwierigen Leuten zu tun gehabt. Wir hatten verschiedene Wohngemeinschaften. Das war damals so eine Freak-Wohngemeinschaft, wo Leute aus dem Drogenhintergrund einfach gewohnt haben, die ja jung bekehrt waren, aber deren Leben längst noch nicht so sehr geordnet war. Und da wohnte eben auch ein Zuhälter, der sich ein Stück weit mindestens bekehrt hatte. Und er hat aber Probleme gemacht in der Wohngemeinschaft. Und ich bin da mit dem Leiter damals, mit dem Achim Schneider, bin ich dahin, um ein Gespräch irgendwie zu klären, wie es da weitergehen soll. Und ich hatte aber im Nebenraum dann für die ganze Sache gebetet. Das war schon eine belastende Situation. Und dann geht irgendwann die Tür auf und dieser besagte Zuhälter kommt rein und sagt zu mir: Ich habe den Auftrag, dich aus der Stadt hier rauszuschmeißen. Du darfst hier nicht mehr bleiben, du musst hier raus und musst verschwinden. Und dann fing er an, auf mich einzutreten und mich heftig zu schlagen. Das Ganze wurde dann beendet, weil auch die anderen da reingekommen sind. Und es hat aber in mir eine unglaubliche Angst ausgelöst. Es hat mich innerlich völlig zerrissen. Ich war ja überhaupt kein Schlägertyp. Ich war mich diese Art des Umgangs überhaupt nicht gewöhnt und steckte dann voller Ängste. Und als ich dann zurückfahre in mein Zimmer und gebetet habe, und dann habe ich die Bibelstelle gelesen oder den Abschnitt, wo Jesus den Sturm gestillt hat. Und als ich das gelesen habe, ist bei mir einfach Ruhe eingekehrt. Ich habe persönlich gemerkt, wie dieser Sturm, der in mir aufgebrochen war, gestillt worden ist. Und daraus ist dann ganz spontan auch dieses Lied entstanden.
Wie schön. Ja, die Arbeit von dem Achim Schneider und der Intermission, die er gegründet hat, lief aber nicht nur in Hannover ab, sondern ihr seid ja auch in dem damaligen Madras aktiv gewesen. Ich habe dann ehrlich gesagt mal geguckt, das heute heißt Madras ja Tamil Nadu.
Chennai.
Chennai, okay.
Tamil Nadu ist der Bundesstaat.
Okay, gut, lasse ich mich gern von dir korrigieren. Chennai, ich habe das mal gegoogelt. 7600 Kilometer Luftlinie. Und Google Maps hat mir auch eine Fahrtroute verweigert, weil da die Information kam, ist alles viel zu kompliziert, kann man mit dem Auto eigentlich überhaupt nicht machen, geht nicht.
Aha.
Du sagst, aha, ihr habt andere Erfahrungen gemacht. Du bist diese, ja, wir reden nur von 7600 Kilometern Luftlinie, mit dem VW-Variant 1973 zum ersten Mal nach Indien gefahren. Was hat dich da angetrieben? Was war da los? Was hast du da gemacht?
Ja, es war so, dass der zweite Vorsitzende der Intermission, der hat ehrenamtlich mitgearbeitet, das war ein Ingenieur, und der hatte eine Berufung von Gott, nach Indien zu gehen, in Indien zu leben und dort Lehrwerkstätten aufzubauen für Kinder, die in den Heimen der Intermission aufgewachsen sind. Die Intermission hatte damals eben in Indien schon, ich weiß nicht, wie viele es waren, vielleicht 10 Kinderheime oder so schon unterstützt. Und für diese Kinder gab es keine Möglichkeit, jetzt eine Berufsausbildung. Der hat diese Berufung gehabt, da runterzugehen. Und so bin ich mit diesem Jochen da runtergefahren. Und er hat ein VW geschenkt bekommen. Und damit konnten wir praktisch also auf dem Landweg da runterfahren. Und weil er auch schon wusste, dass er eine ganz bestimmte indische Frau heiraten würde, wenn er in Indien ist, hat er auch allen möglichen Hausrat noch mitgeschleppt, da hinten in diesem VW-Variant.
Heute würde man sagen Kombi.
Ja, ja, genau, genau. Und so sind wir da runtergefahren. Das waren, glaube ich, streckenmäßig etwa 12.000 Kilometer, glaube ich.
Das muss ja eine spannende, aufregende Sache gewesen sein. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich einiges erlebt, oder?
Ja, das war schon eine beeindruckende Fahrt. Es war natürlich sehr abenteuerlich. Also diese Strecke, die wir gereist sind, zum großen Teil, galt so auch als Hippie-Trail. Da sind ganz viele Hippies auch auf dem Landweg damals runtergefahren.
Indien hatte ja eine Faszination in der Szene.
Ja, ja, ganz genau. Da war eben auch die politische Situation eine andere, dass man eben durch Iran zum Beispiel und durch Afghanistan durchfahren konnte, wenn auch nicht ganz gefahrlos. Aber es war möglich. Es war natürlich krass, weil wir ja jeden Abend irgendwo übernachten mussten. Wir sind durch alle möglichen Länder und Sprachgebiete gekommen, wo dann längst nicht alle Englisch konnten. Und wir haben dann oft uns mit Händen und Füßen da verständigt. Und es war zum großen Teil aber toll, einfach die Gastfreundschaft der Menschen zu sehen. Wir haben aber auch erlebt, dass es Situationen gab, wo wir dann in Stein beworfen worden sind. Und in einer Situation in Afghanistan, das war eigentlich dann vielleicht der gefährlichste Moment. Es gab zwei Hauptstrecken, die über den Süden führten. Es waren so wie Pisten, autobahnartige Pisten. Die eine Strecke war von Amerikanern gebaut, die andere von den Russen. Also die Russen hatten damals schon Interessen an dem Land. Es war bekannt, dass es da auch Straßenräuber gibt in Afghanistan. Und dann sind wir auf so einer Strecke eben gefahren mit über 100 Stundenkilometer wahrscheinlich. Und plötzlich sehen wir vor uns also, dass die Straße übersät war mit großen Böllersteinen. Wir konnten eigentlich nicht mehr wirklich bremsen, haben natürlich gebremst und haben irgendwie Jesus gerufen und da durchgesteuert irgendwie, und es hat gerumst und gepumst. Dann haben wir rundherum das Auto angeschaut und eigentlich war nichts kaputt da dran und wir konnten weiterfahren. Es ist also nichts passiert und wir konnten dann weiterfahren und haben nur in der Ferne gesehen, dass da ein paar Reiter angeritten kamen und wussten also, das war eindeutig so eine Räuberfalle. Und später haben wir auch andere Fahrzeuge angetroffen, die tatsächlich auch von solchen Fallen beschädigt worden waren. Also wir sind da wirklich auch deutlich bewahrt worden. Und dann in Indien selber war natürlich das Fahren auch wieder völlig anders. Erstmal war der Verkehr auf der anderen Straßenseite, also es war dann Linksverkehr von den Engländern her eingeführt. Und die National Highways, also die nationalen Hauptstraßen, die bestanden aus einer Straße, die in der Mitte für ein Fahrzeug praktisch asphaltiert waren. Und links und rechts gab es immer etwas Abfallen zu Seitenstreifen aus Schotter. Und wenn man dann sich begegnet ist mit den Fahrzeugen, dann hat man die Kunst lernen müssen, möglichst lang auf der Straße drauf zu bleiben, bis der andere möglichst ausgewichen ist. Natürlich, jeder LKW war der Stärkere. Bei jedem LKW musste man dann runterfahren. Und wir hatten schon vor Indien uns noch eine zusätzliche laute Hupe eingebaut ins Auto, weil das Hupen wurde zum wesentlichen Bestandteil, damit man im Verkehr also ernst genommen worden war. Und in Indien war das nochmal wichtiger geworden. Also das war dann schon eine krasse Erfahrung. Viele Straßen waren eigentlich gar nicht asphaltiert damals.
Mhm. Und was hast du dann vor Ort dort erleben dürfen? Du hast Kinder kennengelernt, nehme ich an, die unter ganz anderen Lebensbedingungen aufgewachsen sind, als du sie vermutlich aus Mitteleuropa kanntest.
Ja, gut, das ganze Land war natürlich völlig anders. Das Land hat mich sehr beeindruckt, sehr berührt, hat mein Herz eigentlich ganz, ganz früh erobert. Also gerade Nordindien, es war so wenig berührt noch. Für meine Verhältnisse noch sehr original, originär, wie es sich über viele hundert Jahre sich entwickelt hat. Natürlich entsprechend war dann auch die Armut in Indien und ist ja immer noch an vielen Teilen. Viele Kinder sind eben da, auf dem Land ist das nicht so aufgefallen, aber in den Städten dann besonders auch, die keine Eltern mehr hatten, die sich um sie kümmerten. Sie sind dann einfach auf der Straße herumgelaufen den ganzen Tag und allen möglichen Gefahren ausgesetzt gewesen. Kinder weitgehend ohne Kleidung, Kinder mit verfetzter Kleidung. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich richtig ausgehungerte Kinder gesehen habe. Aber später natürlich hat man einen Blick dafür gekriegt in den Kinderheimen, diese bestimmten Bäuche, die Kinder entwickeln, wenn sie einfach falsche Ernährung oder Mangelernährung haben oder andere Mangelernährungserscheinungen. Die hat man dann sehr häufig gesehen bei Kindern, die neu in den Heimen aufgenommen worden sind. Und eben manche Verwandten, wo Eltern gestorben sind oder Familien auseinandergebrochen sind, da haben Verwandte dann oft Kinder ins Heim gebracht und haben um Aufnahme gebeten.
War das damals schon so, dass ihr mit lokalen Partnern vor Ort zusammengearbeitet habt? Heute ist das ja in eurer Arbeit als Internmission gang und gäbe. Wie waren die Anfänge damals mit diesen Kinderheimen?
Ja, das war schon so, dass wir immer mit einheimischen Partnern erstmal gearbeitet haben. Später ist dann auch ja sind zwei eigene Werke entstanden, also die wir als Intermission gegründet haben und die auch Kinderheime geführt haben oder dann eben auch die Lehrwerkstätten geführt haben. Das war eine indische Organisation und die haben unseren Namen getragen, aber haben auch weitgehend selbstständig gearbeitet. Wir haben sie zwar unterstützt, wir haben intensiv zusammengearbeitet, aber sie haben doch auch sehr viel Eigenverantwortung übernehmen müssen.
Und du hast da, ich sag mal, deine Liebe zur Musik plötzlich mit einem ganz neuen Publikum umsetzen können, nämlich mit den Kindern dort, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das war für mich immer, ich habe ja immer damals auch eine Gitarre mit mir geführt. Die Gitarre war sozusagen meine Waffe, mit der ich mich dann begleiten konnte. Und ich habe immer sehr gerne mit den Kindern gesungen eigentlich. Und Kinder haben sich sehr begeistert dafür, für diese andere Musik und für diesen etwas verrückten Sänger. Ich habe damals auch noch ganz in der Anfangszeit noch wirklich lange Haare gehabt. Und auf der ersten Reise habe ich auch noch ein großes Holzkreuz um den Hals gehabt. Und manchmal, wenn ich in ein Heim gekommen bin, hatten die Kinder, sagten sie, da ist Jesus gekommen. es war schon lustig. Aber die Kinder, also es war einfach sehr süß. Die Kinder haben mein Herz sehr früh einfach gewonnen. Und da einfach wunderbare, frische, fröhliche Kinder, die auch dann so gern Lieder gelernt haben, obwohl sie die Sprache nicht konnten. Es war sehr schön.
Und bei aller Liebe zu den Kindern in Indien und auch zu den Menschen in Hannover, für die ihr als Christen da gewesen seid, bist du dann doch schneller in leitende Verantwortung bei der Intermission gekommen, als du es dir vorgestellt hättest?
Ja, also ich habe das eigentlich gar nie angestrebt oder ich habe mich eigentlich gar nicht in der Position gesehen. Ich bin sehr viel mit dem Achim Schneider, mit dem Leiter unterwegs gewesen, auch zum Teil in Indien, aber auch auf Besuchen bei Gemeinden, wo wir die Arbeit vorgestellt hatten und kannte auch die Arbeit schon recht gut. Man hat mich auch recht früh zum zweiten Vorsitzenden, dann stellvertretenden Vorsitzenden gemacht, weil eben der Jochen nach Indien gereist war. Und damals war so die Stimmung, ja, du hast da nichts zu tun, der Achim macht da schon alles. Dann war es aber so, dass es immer mehr irgendwie anfing zu kriseln. um diesen genialen Leiter und Gründer der Intermission. Und er ist in eine persönliche Krise hineingeraten, wo es einfach nicht mehr möglich war, dass er die Leitung der Intermission weiterführen konnte. Und es war eine Zeit, wo wir mit unserer Band, mit Semaya, eigentlich sehr bekannt waren, viel unterwegs waren. Und ich war eigentlich da auch voll eingespannt. Aber der restliche Vorstand meinte, ja, also einerseits, ich bin ja der zweite Vorsitzende und würde ja auch die Arbeit gut kennen und ich sollte doch die Leitung übernehmen. Ich war ja nicht allein, es waren ja eine ganze Reihe Mitarbeiter auch da, die auch in der Verwaltung gearbeitet hatten und die Arbeit ein ganzes Stück kannten. Und wir haben dann gebetet und haben gesagt, wenn diese Arbeit wirklich nur diese Arbeit jetzt von dem Achim Schneider ist, dann wird sie zusammenbrechen, aber wenn es Gottes Arbeit ist, kann er uns auch gebrauchen. Und mit dieser Stimmung habe ich mich dann da reinschubsen lassen, so habe ich das oft empfunden, und habe gelernt zu schwimmen. Ja, und habe dann die Arbeit letztlich 35 Jahre geleitet.
Ich darf dich da nochmal zitieren aus einem Interview, das du gegeben hast. Da sagst du, ich habe die Aufgabe des Missionsleiters nie als mir auf den Leib zugeschnitten empfunden. Ich war nie der typische Missionsleiter, der mitreißende Redner, der ergreifende Kommunikator. Trotzdem sagst du auch im selben Interview, im Rückblick würdest du diese Aufgabe wieder übernehmen. Warum?
Also wenn Gott sie mir anvertraut, würde ich sie wieder übernehmen. Ich würde sie mir vielleicht nicht als erstes aussuchen, aber andererseits muss ich sagen, es war ein Leben mit großen Herausforderungen und diese ganz andere Aufgabe, die hat mich einfach auch ja als Persönlichkeit und als Christ auch einfach sehr reifen lassen. Durch all diese schwierigen Zeiten hindurch habe ich nochmal ganz anders gelernt, auch geistlich zu kämpfen, zu stehen, zu überwinden, mich nicht von Gefühlen bestimmen zu lassen. Und habe manchmal vielleicht auch, das habe ich phasenweise auch bedauert, manchmal auch gewisse Härten vielleicht entwickeln müssen, die ich sonst nicht so entwickelt hätte, um auch bestehen zu können. Jetzt im Nachhinein kann ich an vielen Stellen entspannter sein als damals. Aber ich bin einfach auch sehr gesegnet worden in dieser Arbeit, das muss ich schon sagen. Und ich habe irgendwann begriffen, was das für ein wunderbarer Dienst ist, auch für die Kinder, wo Jesus ja sagt, dass die Kinder zu mir kommen. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kann keiner ins Reich Gottes kommen. Diese Aussagen von Jesus haben mich zunehmend sehr bewegt. Und ja, ich habe doch starke Liebe und auch ein Verständnis für das Wesen der Arbeit immer mehr bekommen. Und die Freude daran, das tun zu dürfen, ist eigentlich immer mehr gewachsen.
Würdest du auch sagen, dass dein Vertrauen in Gott über diese Jahre gewachsen ist durch das, was du erlebt hast? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, mit Sicherheit. Mein Glaube ist gefestigt worden, einfach gestärkt worden. Ich habe Gott einfach in so vieler Hinsicht kennengelernt und erfahren gelernt und auch letztlich durch Enttäuschungen hindurch doch gesehen, dass sein Wort wahr ist, dass er treu ist, dass ich mich auf ihn und sein Wort verlassen kann. Und da bin ich, glaube ich, schon sehr viel fester geworden, natürlich, als das in der Anfangszeit war oder auch in der Teestubenzeit. Es ist eine andere Glaubensfestigkeit dazugekommen.
Mhm. Markus Egger, ich danke dir ganz herzlich für dieses Schlusswort. Mein Name ist Oliver Jeske. Danke, dass Sie zugehört haben. Und Markus, herzlichen Dank für all diese Einblicke, die du uns gegeben hast in dein wirklich spannendes und bewegtes Leben. Wenn Sie mehr erfahren wollen über die Intermission, ich habe ein paar Interviews geführt mit jemandem aus dem Leitungskreis der Intermission, Theo Volland. Auch das finden Sie bei uns in der ERF-Audiothek. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Und nochmal ganz persönlich, ganz, ganz lieben herzlichen Dank, Markus.
Sehr gern.
Danke.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.